Versöhnung mit meinen Mitmenschen. Die zweite Bruchbude. Darum soll es heute gehen. Und ich möchte einsteigen mit zwei noch anderen Brüdern. Gucken, in welche Richtung ich hier. Ach nee, erst einschalten. Zwei Brüder, zwei in weiteren Namen. Adolf und Rudolf. Gerufen wurden die beiden nur Adi und Rudi. Zwei Brüder in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts in Franken in Süddeutschland. Kinder eines armen Schuhmachers. Die beiden erlebten zwei Weltkriege. Die haben sie beide überstanden, nicht ohne Blessuren, aber immerhin überstanden. Da lag allerdings ihr persönlicher Krieg noch vor ihnen. Der eine war ein Tüftler, am glücklichsten immer dann, wenn er an einer neuen Idee herumwerkeln konnte. Der andere war ein lebenslustiger Genießer, ein bisschen leichtsinnig, aber charmant und kontaktfreudig. Die beiden hatten zusammen eine Idee in der Waschküche ihrer Mutter. Statt wie der Vater Filzlatschen zu verkaufen, wollten sie Sportschuhe erfinden und verkaufen. Für Olympia und für die Fußball-WM. Ach ja, Adi und Rudi hießen mit Nachnamen Dassler. In Herzogenaurach schufen sie zusammen ein Imperium. Die beiden hatten es wohl nie wirklich leicht miteinander. Aber irgendwann wurde aus kleinen Streitigkeiten ein handfester Konflikt. Irgendwann traute der Adi dem Rudi nicht mehr und der Rudi traute dem Adi auch nicht mehr. Nach 1945 trennten sich die beiden. Die einen nannten sich Adidas und die anderen Puma. Und wie das so ist, ihre Kinder und ihre Enkel erbten dieses Zerwürfnis, erbten die Bitterkeit, den Groll und das Schweigen. Die sprachen nicht mehr miteinander. Ob die beiden Brüder je wieder miteinander geredet haben, weiß ich nicht. Aber damit sind wir bei unserem heutigen Thema, Versöhnung mit unseren Mitmenschen. Und ich glaube, die gerade geschilderte Seite dieses Themas, die kennen wir. Dass sich nämlich Menschen verkrachen, zerstreiten, trennen. War eben ja auch typisch. Die anderen hatten es leichter, die durften den Streit nennen. Aber wie das mit der Versöhnung geht, das ist schon ein bisschen schwieriger. Also das mit dem Streit, das kennen wir. Adidas und Puma, die Söhne von Helmut Kohl mit Helmuts Witwe, Kain und Abel, Aldi Süd und Aldi Nord. Das sind nur einige der öffentlichen Familienkriege. Aber daneben gibt es ja auch all die traurigen Geschichten, die viele von uns aus ihren eigenen Familien erzählen könnten. Ich könnte da auch so einiges aus meiner Familie erzählen. Und dann sind da ja nicht nur die zerbrochenen Familien, sondern auch die zerbrochenen Freundschaften, die bittere Enttäuschung, die Trauer über den verlorenen Draht zueinander. Und so weiter und so weiter. Das alles wissen wir, das kennen wir nur zur Genüge. Nochmal, wie hatte Sergej das genannt? Bruchbuden unseres Lebens. Beziehungsbruchbuden. Ich glaube, da könnten wir alle eine Menge von erzählen. Aber geht das auch andersherum? Gibt es das? Versöhnung. Ein aufrichtiges Verzeihen, einen Neuanfang. Ein Band, das umso fester wurde, weil es den Krach überstanden hat. Streit kennen wir, aber auch Versöhnung. Das ist jetzt das Thema. Wie kann es Versöhnung mit anderen geben? Nach allem, was geschah. Nach schlimmen Verletzungen und Schmerzen, nach Schuld, Versagen, Unterlassen. Nach einer kühlen Distanz, man redet nicht mehr miteinander, oder nach heißem Streit, wo man sich fast gegenseitig die Köpfe einschlägt. Nach stummem Nebeneinander oder meilenweiter Entfernung. Wie geht das, Versöhnung? Wir haben eben von den Brüdern Josef und seine anderen 11 Brüder gehört, Söhne Jakobs, verfeindet bis aufs Blut, getrennt und wieder vereint. Wie war da gucken wir jetzt hin, Versöhnung möglich? Zuerst die Vorgeschichte. Für die, die sie nicht kennen, oder für die, die sie kennen als Erinnerung, ganz kurz nur. Ein Mann namens Jakobs hatte 12 Söhne. Wir haben eben schon eine Menge Namen gehört, falls noch jemand Kindernamen sucht. Die 12 hießen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Josef und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Die 12 hatten 4 verschiedene Mütter. Und sie standen in einem permanenten Wettbewerb um Papas Gunst und Wohlwollen. Also eigentlich alles ganz normal, wie das so ist in Familien. Nur Josef, der war kein normales Kind. Josef war ein Träumer. Einmal träumte ihm 11 Sterne, die Sonne und der Mond hätten sich vor ihm verneigt. Total schwer zu deuten, was das wohl bedeutet. Ihm träumte noch mehr, aber darüber erzähle ich jetzt nichts. Dieser Josef war obendrein Papas Liebling. Eines Tages schenkte Papa ihm, so völlig außer der Reihe, einen tollen Mantel. Sicher nicht von H&M, sondern eher so Haute Couture. Um es kurz zu machen, irgendwann platzte den Brüdern der Kragen und sie verhauten den Josef tüchtig. Das wäre ja vielleicht noch eine verständliche Maßnahme gewesen, aber dann stießen sie ihn in ein Loch und später verkauften sie ihn an durchreisende Sklavenhändler. Dem Vater erzählten sie, wilde Tiere hätten den Bruder leider umgebracht. Und das ist ja wohl nicht mehr normal, oder? Das ging, da sind wir uns vermutlich einig, entschieden zu weit. Wenn man hier mal einen Moment innehält, hier passiert was Typisches. Die Jungs haben Zoff miteinander, Streit. Na und, so sind Kinder eben. Da gibt es Konflikte. Aber dann überschreiten die Brüder eine rote Linie. Sie greifen zu härteren Maßnahmen. Gewalt, Lüge, Hass, sogar Mordgedanken. An dem Konflikt waren sie alle beteiligt. Wer wollte sagen, wer da nun schuld ist? Aber jetzt gibt es Täter und Opfer. Und es gibt Schuld. Und Schuld ist mehr und etwas anderes als ein Konflikt. Zurück zu Josef. Er kommt als Sklave nach Ägypten. Er macht Schlimmes durch, landet im Gefängnis. Aber genau da dreht sich seine Geschichte. Ein Mitgefangener erkennt die außerordentliche Begabung Josefs, sein ungewöhnliches Potenzial. Er kommt frei. Er berät die ägyptische Regierung. Und das macht er so gut, dass er immer weiter aufsteigt. Er organisiert Maßnahmen gegen eine Hungersnot. Und auch das macht er so gut, dass er zu unangefochtenen Nummer 2 in Ägypten wird. Er macht eine steile Karriere. Vom Sklaven zum Vizepräsidenten. Was Josef anpackt, das gelingt. sagte ich schon, dass das alles mit einer Hungersnot zusammenhing. Schwere Zeiten im Nahen Osten. Zeiten, in denen Menschen fliehen, weil sie sonst verhungern. Zeiten, in denen das knappe Gut für die vielen hungrigen Mäuler kaum reicht. Das treibt Menschen aus der Heimat in die Fremde, in der Hoffnung auf Erbarmen. Flucht, Migration, wieder und wieder. Und so treibt es auch Jakobs Familie nach Ägypten. Sie ahnen nicht, was sie erwartet. Sie hoffen auf Erbarmung und Unterstützung und sie finden Josef. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Doch Josef hat tatsächlich Erbarmen. Er nimmt sie auf, die Brüder, den alten Vater, den gesamten Tross. Er versorgt sie. Sie haben Glück gehabt. Der Bruder, den sie loslassen wollten, von dem sie dachten, er sei tot, wird jetzt ihr Retter vor dem Tod und lässt nicht von ihnen los. Das ist die Vorgeschichte. Und nun die Geschichte von ihrer Versöhnung. Zuerst so, wie wir sie gerne hören würden. Da sitzen sie also abends nach dem Wiedersehen auf der Terrasse. Die Grillen zirpen, die Sonne geht unter, ein kühler Wind streicht durch die Bäume. Und da ergreift wahlweise Jakob, der alte Vater, das Wort und sagt: Jungs, nun gebt euch mal die Hand und vertragt euch wieder. Oder Ruben, der Älteste, schlägt vor: Wir haben Mist gebaut. Aber lasst uns doch die alten Geschichten endlich ruhen lassen. Was meinst du, Josef? Oder Levi, der hat eine fromme Idee. Wir sollen doch einander vergeben, Josef. Komm, wir sehen ja ein, das war nicht so richtig in Ordnung, aber in Gottes Namen Frieden. Und Josef, der noch so betrübt ist, berührt ist von seinem Lebensglück und der unerwarteten Wiedervereinigung, Josef, der Vizepräsident von Ägypten, denkt einen Moment nach und dann sagt er: Ja, das ist wohl jetzt dran. Und schon liegen sich alle weinend in den Armen. Ich vermute, die Geschichte würde uns so gefallen. Die ist so schön einfach. Und sie lässt Raum für schöne, warme Gefühle. Und wahrscheinlich greift irgendwann Simeon zur Gitarre und schimmt: Hevenu Shalom Alechem, wir bringen Frieden euch allen an. Und dann zitiert Naphtali noch aus Psalm 133, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und am Ende fassen sich alle an den Händen und schauen ergriffen in den Nachthimmel. Das würde uns doch gefallen, oder? Aber so war es nicht. So war es nicht. Und so ist es auch heute nicht. So funktioniert Versöhnung nicht. Nur damit wir den Zielpunkt nicht aus den Augen verlieren, die versöhnen sich tatsächlich, die Brüder. Aber wie ist es dazu gekommen? Ich nenne 5 kleine Veränderungen, die hier passiert sind und die miteinander das große Wunder der Versöhnung möglich machen. Und wenn ich das Ganze ein Wunder nenne, dann meine ich damit, das ist nicht der Normalfall, dass Versöhnung geschieht. Es ist nicht der Normalfall, es ist ein Wunder. Jedenfalls nicht nach meiner Erfahrung ist es der Normalfall. Dass nicht eine Partei sich völlig verweigert und gar nicht mitspielt, das ist ein Wunder. Wie oft ist das so, dass einer nicht will von den Parteien? Dass nicht die Gefahr neuer Gewalt so groß ist, dass jeder Versuch einer Annäherung mordsgefährlich wäre, das ist ein Wunder. Dass nicht beim kleinsten Fehler wieder einer von den beiden Seiten unter die Decke geht. dass auf beiden Seiten Bereitschaft und Kraft wächst zu neuem Miteinander, das ist ein Wunder. Aber dieses Wunder fällt nicht vom Himmel. Da sind 5 kleine Veränderungen passiert, die das Wunder vorbereiten. Gott bewirkt sie und Menschen tun sie. Das gehört immer zusammen. Eine erste Veränderung: Es vergeht Zeit, viel Zeit, genau 17 Jahre. 17 Jahre liegen zwischen der Hungersnot und dem Wiedersehen der Brüder einerseits in Ägypten und der Versöhnung, die hier in Kapitel 50 beschrieben wird. 17 Jahre liegen dazwischen. 17 Jahre Haus an Haus, irgendwie Waffenstillstand, aber nicht mehr. Josef gibt seiner Familie ein Dach über dem Kopf und dann geht er wieder seinen Geschäften nach. Keine Klärung, steife Geburtstagsfeiern, bemühte Höflichkeit, lieber noch sich aus dem Weg gehen. 17 lange Jahre. All das Unausgesprochene, Ungeklärte, Verschwiegene. Wenn sie zusammen sind, dann spricht niemand über den Elefanten im Raum, der immer da ist, aber keiner redet drüber. Zeit muss vergehen, bis sich das Verfestigte wieder verflüssigt. Aber dann gibt es einen Anlass. Jakob stirbt. Es gibt eine Beerdigung. Und dann sitzen sie irgendwann allein nach dem Kaffeetrinken am Tisch. Die Gäste sind weg, der Streuselkuchen ist gegessen. Und die Brüder spüren, jetzt geht's nicht mehr so weiter. Es muss was passieren. Das können wir nicht mehr so weitermachen. Der alte Vater, der garantierte eine Art Sicherheitsabstand. Niemand wagte in seiner Gegenwart den offenen Streit. Aber jetzt ist Jakob weg. Was wird jetzt passieren? Die Brüder rechneten mit dem Schlimmsten. Jetzt könnte sich Josef rächen. Wir müssen was unternehmen. Und nochmal muss Jakob herhalten. Josef, sagen sie, Jakob, unser ehrwürdiger Vater Jakob, wollte, dass du uns nichts antust. Wir erfahren nicht, ob das wirklich Jakobs letzter Wunsch war, aber das ist durchaus möglich. Jedenfalls, und das ist das Erste, es gibt eine Zeit, die noch nicht reif ist für Versöhnung. Und es gibt eine Zeit, in der die Dinge reif sind. Hoffentlich sind es nicht immer 17 Jahre, bis das soweit ist. Erste Veränderung, die Zeit ist reif. Zweite Veränderung, ja, Josef durchbricht die Familienspielregeln oder Familienbeziehungsregeln. Wie kommen eigentlich die Brüder auf die Idee, dass Josef nach dem Tod Jakobs ihnen an die Gurgel geht? Er war doch 17 Jahre lang friedlich, hat sie ernährt und beschützt. Er hat sie doch in Frieden gelassen. Wieso sie jetzt auf die Idee kommen, das erfahren wir nicht aus den wenigen Sätzen, die wir eben gehört haben. Das erfahren wir aber, wenn wir uns die Familiengeschichte der Familie Jakob anschauen. Da streiten zwei Werte miteinander. Einerseits achtet man die Väter sehr hoch. Der Respekt vor dem, der der Familie vorsteht, ist gewaltig. Andererseits ist die Geschichte dieser Großfamilie aber eine Kette von Rivalitäten, Zerwürfnissen und Trennungen. Der Begründer der Sippe, Abraham, konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammenwirtschaften. Sie mussten sich trennen. Und das Verhältnis von Vater Jakob zu seinem Bruder Esau war eine einzige Katastrophe. Beide wollten das Erbe für sich. Und so waren Lüge und Betrug das ständige Muster ihrer Beziehung. Und dann entwickeln Familien dunkle Regeln. Nach außen wird der Schein gewahrt, aber innen sieht es ganz anders aus. Mit dem reden wir nie wieder. Der ist für uns gestorben. Wenn es hart auf hart kommt, dann geben wir keinen Millimeter nach. Das Erbe lassen wir uns nicht streitig machen. Familien haben solche Regeln. Könnt ihr mal überlegen, ob ihr auch sowas kennt. In Jakobs Familie hat Onkel Esau einmal die Regel ausgesprochen, die den Hass mit dem Respekt vor dem Vater zusammenhielt. Da sagt er, wenn Vater tot ist, dann bringe ich Jakob um. Wenn die Beerdigung vorüber ist, dann erschlage ich meinen Bruder Jakob. Also, woher wissen Josefs Brüder, dass sie handeln müssen? Antwort, sie kennen die Familienregel. So macht man das bei uns. Bei den Dasslers, Adidas und Puma, war es nicht anders. Irgendwann wurde ein Enkel von Rudi, Frank Dassler, ist erst vor ein paar Jahren relativ früh gestorben, irgendwann wurde der Rechtsanwalt von Adis Familie. Er brach damit die Familienregel. Mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und aus Rudis Familie war zu hören, das war der Sündenfall. Familienregeln sind sehr, sehr mächtig. So machen wir das bei uns. Immer schon und immer wieder. Josef macht's anders. Versöhnung kann es bei Josef und seinen Brüdern geben, weil Josef die Familienregel durchschaut und verabschiedet. Ade, Familienregel. Sie hat so viel Leid über uns gebracht. Ich höre jetzt damit auf. Das ist die zweite Veränderung. Dritte Veränderung. Schuld wird beim Namen genannt und eingestanden. Hatten wir übrigens auch letzte Woche in der Predigt schon. Das ist immer ganz wichtig, Dinge beim Namen zu nennen. Allerdings wird es damit jetzt richtig schmerzhaft. Denn wenn man die Geschichte aufmerksam liest, dann spürt jeder, hier geht es jetzt wirklich zur Sache. Es kommt endlich alles auf den Tisch. Die Brüder beschönigen nichts mehr. In der Lesung war das, glaube ich, von der Übersetzung her nicht so ganz deutlich, aber wenn man den Urtext liest, dann sagen die Brüder oder sprechen die Brüder davon, dass sie Missetäter und Sünder sind. Missetat und Sünde nennen sie das, was ihr Konto belastet. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft, um dein Leben betrogen und in Gefahr gebracht. Punkt. Sie sagen nicht, ach Josef, wir haben es eigentlich gar nicht so gemeint. Doch, sie haben es so gemeint. Sie entschuldigen sich nicht. Es war doch gar nicht unsere Absicht. Doch, es war ihre Absicht. Der Bruder sollte weg. Sie stehen also zu ihrer Bosheit. Sie bekennen ohne Wenn und Aber ihr Versagen. Missetat und Sünde war das. Und was macht Josef? Josef bestätigt das Bekenntnis seiner Brüder. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Das ist euch nicht einfach so aus Versehen unterlaufen. Ihr hattet nicht eine schwache Stunde. Nein, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Lasst uns die Dinge beim Namen nennen. Eure Pläne waren abgrundtief böse, niederträchtig und sie waren gemein. Versteht ihr, was hier passiert? Es wird reiner Tisch gemacht. Und das geht nur, wenn endlich eingestanden wird, was geschah. Das ist etwas Erlösendes. Die Opfer hören endlich, dass es Unrecht war. Und die Täter dürfen endlich Entschuldigungen fahren lassen, die ihr Gewissen sowieso nie geglaubt hat. Ohne solche Klarheit wird es keine echte Versöhnung geben. Da reinigt sich etwas. Und darum wird hier auch so viel geweint. Josef weint in der ganzen Geschichte 7-mal. Das Versteinerte, das Harte verflüssigt sich in diesen Tränen. weil reiner Tisch gemacht wird. Vierte Veränderung, auch Josef ist ein anderer geworden. Die Brüder nennen ihre Schuld beim Namen, aber auch Josef ist ein anderer geworden. Und damit steuert er etwas Entscheidendes zur Versöhnung bei. Josef ist im Lauf der Jahre erwachsen geworden. Josef hat seinen Platz im Leben gefunden. Und was das bedeutet, das sehen wir an einer grundlegenden Veränderung. Am Anfang der Geschichte ist Josef ein Träumer. 11 Sterne, die Sonne und der Mond verneigen sich vor mir. Jetzt am Ende der Geschichte verneigen sich die Brüder tatsächlich vor ihm. Sie knien im Staub, halbieren ihre Größe, verehren den mächtigen Bruder. Und man könnte fragen, ist denn Josef jetzt am Ziel seiner Träume? Nein, ist er nicht. Jetzt will er nämlich nicht mehr haben, wovon er als junger Mann geträumt hat. Er will es nicht mehr. Warum? Einmal, weil er erwachsen geworden ist, und zweitens hat er verstanden, dass er ein Mensch ist und dass nur Gott der Herr ist, vor dem man sich verneigt. Dass Menschen nur vor Gott anbetend auf die Knie gehen. Das heißt, dass Menschen andere Menschen nicht auf die Knie zwingen. Sie werden es dann nicht tun, wenn sie verstanden haben, dass sie Menschen sind, nur Menschen. Menschen wie alle anderen auch, alle auf einer Ebene. Josef musste einen langen Weg gehen, um diese Demut zu lernen. Demut ist also eine weitere Bedingung für Versöhnung. Ich bin auch nur ein Mensch unter Gott. Josef hat das auf die harte Tour gelernt, in der Tiefe des ägyptischen Knasts und dann auf der Höhe der Macht. Ich bin nur ein Mensch. Und das hat ihn verändert. Und das heilt nun die Beziehung zu seinen Brüdern. Er muss sie nicht mehr besiegen. Er muss nicht mehr über ihnen thronen. Versöhnung wird möglich, weil Josef sich verändert hat. Und die fünfte und letzte Veränderung: Im Rückblick kann Josef sein Leben neu deuten. Er ist versöhnt mit der eigenen Geschichte. Und das ist ein ziemlich heikler Gedanke. Heikel ist dieser Gedanke deswegen, weil man daraus keinen Kalenderspruch machen kann. Denke daran, Menschen wollen Böses, aber Gott macht am Ende alles gut. Das wäre so ein Kalenderspruch. Also ist das Böse doch nicht böse, doch ist es. Das, was Josef hier sagt, das kann er hier an dieser Stelle sagen. Kann er jetzt sagen, im Rückblick als etwas sehr, sehr Persönliches für sich. Er kann das jetzt so sagen. Er hätte das kaum gesagt, als die Sklavenhändler ihn verschleppten. Er hätte es kaum gesagt, als sie ihn in den Knast verfrachtet haben. Er kann es sagen jetzt, weil er erlebt hat, wie Gott die Dinge auf den Kopf stellt. Er landete als Sklave in Ägypten, aber genau da hat Gott ihn gebraucht. Er konnte nur dort tun, was so nötig war. Ein ganzes Land hat er in Zeiten des Hungers geführt und bewahrt. Seine eigene Familie fand Hilfe in bitterer Not, weil er vor langem diesen Weg durch die Tiefe angetreten hat. Das Volk blieb am Leben, weil ein kleiner Junge aus Jakobs Familie tat, was Gott ihm zumutete und wagte, was Gott ihm auftrug. Das alles steht ihm jetzt und hier vor Augen. Es ist überwältigend. So groß ist unser Gott. So etwas kriegt nur er hin. Solche Wege fallen nur ihm ein. Er ist der Gott, der seinen Leuten manches zumutet, um dann die große Umkehrung in Gang zu setzen. Und im Rückblick kann Josef sagen, ihr wolltet Böses, ja, aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan, ja, aber Gott auch. Ihr hattet die Kontrolle über mich, keineswegs, Gott hat alles so gewendet, dass es gut werden musste. Und das ist es am Ende, was Josef innerlich öffnet. Was für ein Leben. Und da sollte ich meinen Brüdern nicht vergeben. Zum Schluss 5 Veränderungen. Zeit muss vergehen. Familienregeln werden außer Kraft gesetzt. Schuld wird beim Namen genannt. Menschen werden innerlich verändert. Und im Rückblick kann man manchmal Gottes Handschrift erkennen. Das alles nenne ich ein Wunder. Das ist nicht leicht, das gibt es nicht immer. Aber wo Gott zum Zug kommt, wo Jesus regiert, da kann es passieren. Die Brüder bitten wörtlich, trag doch diese Sünde. Trag unsere Bosheit. Sie wagen nicht, von Vergebung zu sprechen, nur von Tragen. Tragen heißt, ertrage uns mit dieser Last. Das heißt, wir müssen mit unserer gemeinsamen Geschichte leben. Wir müssen mit der Schuld leben. Aber trag das doch, damit wir mit der Schuld leben können. Weiter geht es hier in dieser Geschichte nicht. Aber Gott ist für uns weitergegangen. Der, auf dessen Namen wir getauft sind, der, an dem sich alle bösen Pläne ausgetobt haben, der hat unser aller Schuld getragen. Er, Jesus, trug sie an ein Kreuz, trug sie fort und löste uns damit von unseren Verfehlungen. Das ist die innerste Kraft für die, die sich nach Versöhnung sehnen. Und deshalb meine Fragen am Schluss. Was ist dein nächster Schritt? Wofür ist deine Zeit reif? Welche Familienregel kannst du brechen? Welches Böse muss endlich eingestanden werden? Und wofür bist du bereit, weil du dein Leben im Licht Gottes neu sehen lernst? Lass uns einen Moment still sein und ich bete dann. Lieber Vater, du hast uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, mit dir versöhnt. Du hast unsere Schuld, die Schuld jedes Einzelnen von uns, meine Schuld, ans Kreuz getragen, hast uns davon befreit und lädst uns ein, diese Versöhnung weiterzugeben. Herr, erfülle du uns mit dem Bewusstsein und dem Vertrauen, dass wir in dir das Leben haben, dass wir in dir befreit sind, frei von unserer Schuld und frei, die Schuld anderer zu tragen. Hilf du uns dazu, erfüll du uns mit dem Geist, deinem Geist der Versöhnung. Amen.